Geehrter Kollege von Freiberg-Loringhofen, ich entnehme vielen Äußerungen aus Ihrem Lager, dass Sie diktatorische Maßnahmen, die Anwendung des Paragraphen 48 oder sonstige Ausnahmebestimmungen für geeignet halten, Schwierigkeiten der Gegenwart in Deutschland zu überwinden. Während ich in solchen Maßnahmen immer eine Minderung der staatsbürgerlichen Rechte unserer Landsleute und eine Degradierung des Bürgers erblicke.
Ich für meine Person bin allerdings der Meinung, dass die Gegenwart die Lage und nicht nur sie uns zwingt, über Auswege nachzudenken, die meines Erachtens das heutige parlamentarische System nicht bietet.
Sprechen Sie dabei, Herr Kollege, von den Notwendigkeiten von heute allein oder meinen Sie das parlamentarische System überhaupt?
Ich möchte beides bejahen. Aber vielleicht ist es am besten, wenn ich zuerst das hervorhebe, was ich als die größte grundsätzliche Schwäche des parlamentarischen Systems ansehe. Ich darf daran erinnern, dass wir seit rund 150 Jahren, seit den Zeiten Montesquieus, die Trennung der Gewalten als den Ausgangspunkt oder als die Grundlage eines jeden richtigen Funktionierens der staatlichen Maschinerie ansehen. Aber Gesetzgebung und Vollziehung liegen praktisch in einer Hand, da ja doch die parlamentarische Regierung, das parlamentarische Kabinett, im Grunde nichts ist als ein Vollzugsausschuss des Parlaments. Also regiert in Wirklichkeit, wenn auch mittelbar, das Parlament selbst. Und das nun halte ich für vollkommen unanjängig, da eine Körperschaft von rund 500 Köpfen allerdings beraten und beschließen kann, da sie aber völlig außerstande ist, zu handeln. Und regieren heißt doch handeln.
Ja, aber Herr Kollege, mir scheint es, als ob sich das nicht unterscheidet von der Verteilung der beiden von Ihnen erwähnten Gewalten im Alten Kaiserreich. Denn auch hier ruhte sowohl die Gesetzgebung, sie wurde, wie Sie wissen, durch die Stimmen Preußens im Bundesrat entscheidend beeinflusst, wie die Vollziehung in ein und denselben Händen, nämlich beim Monarchen und seinem Organ. Damals war es der Herrscher, heute sind es die Vertreter des Volkes.
Ich bedauere, dem nicht zustimmen zu können. Soweit es sich dabei nicht um den preußischen Einfluss handelte, der ja vollkommen verfassungsmäßig war, kommen hier praktisch betrachtet persönliche Einflüsse hinzu, die man natürlich niemals ausschalten kann, die man aber andererseits auch nicht anführen kann, um das Ganze, den ganzen Bau des Staates in dieser Weise grundsätzlich in anderem Licht zu sehen, als er gesehen werden muss. Einer der schwersten Mängel des parlamentarischen Regimes liegt meiner Auffassung nach gerade darin, dass auf die Ausschaltung des Führergedankens berechnet ist und dass jene 500 Köpfe als ganze Masse regieren soll, gegliedert nur in Parteien.
Merkwürdig, Herr Kollege von Freitag. Ich bin gerade umgekehrter Meinung. Die Demokratie sucht nach meiner Meinung ihre Führer in dem großen Becken des ganzen Volkes, während nach dem monarchischen System dem Volke Führer aus einer Kaste aufgenötigt werden und obendrein durch den Zufall der Geburt eine Menge solcher, die überhaupt keine Führer sind. Das gilt meiner Meinung nach sogar von einer ganzen Anzahl der Hohenzollern. Auch aus den 500 treten einige Abgeordneten, die Sie meinen, treten einige wenige als Führer hervor, ohne die auch nach meiner Meinung das Staatsschiff nicht sicher geleitet wird. Überhaupt das Führerproblem. Die Demokratie in Deutschland, das fällt mir gerade ein, hat Ebert, Simons, Hindenburg an die Spitze des Staates gestellt. Die Anhänger der Diktatur haben uns Kapp, Ludendorff, Hitler, Stinnes oder Hugenberg empfohlen. Ich glaube, wir halten den Vergleich aus.